Einen wunderschönen guten Morgen allen, denen ich noch nicht die Hand geschüttelt habe. Ja, seit Jahresbeginn haben wir das Thema Hoffnung. Es ist ein wunderbares Thema, denn die Hoffnung ist etwas, das uns als Gemeinde verbindet. Aber was ist, wenn diese Hoffnung auf den Prüfstand gerät? Entschuldigung, wenn ich das Wort prüfen wieder benutze, das kennt ihr vielleicht schon vom letzten Mal. Oder wenn sie einfach angefochten ist. Ich möchte zu Beginn eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, um uns etwas einstimmen, was vielleicht gemeint ist. Es war 1915, da ist meine Großmutter in Wolfhausen zur Welt gekommen. Sie ist eines von 12 Kindern. Mit 13 Jahren starb der Vater. 1928. In der Schule wussten die Kinder sofort mit den jüngeren Geschwistern, haben sie gesagt, jetzt müsst ihr ins Armenhaus. Das wäre dazu mal üblich gewesen, dass wenn der Vater stirbt, es für die Familie eigentlich keine Grundlage mehr gibt, finanziell. Aber die Mutter hat die Kinder getröstet, also meine Großmutter war eines der älteren Kinder und hat gesagt, nein, Gott wird für uns sorgen. Ihr müsst keine Angst haben, ihr kommt nicht ins Armenhaus. Aber der Tag kam, als es kein Essen mehr gab im Haus. Nichts mehr. Und die Großmutter hat erzählt, wie ihre Mutter in den oberen Stock ging, in ihr Zimmer und betete. Und als sie runterkam, klopfte es an der Tür. Und als sie öffneten, stand ein Korb mit Lebensmitteln vor der Tür. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Nicht die Umstände sind wunderbar, die waren brutal. Aber die Geschichte ist wunderbar, weil Gott für diese Familie ohne Vater, 12 Kinder, die Hunger hatten, sorgte. Und als die Großmutter uns diese Geschichte erzählte, hat sie gesagt, wir haben nie Hunger gelitten. Es hat uns nie etwas gefehlt. Ihre Mutter hatte die Hoffnung voll und ganz auf den lebendigen Gott gehabt. Und sie wurde dafür belohnt. Ganz nach Psalm 25, Vers 3. Keiner wird zuschanden, der auf Gott harrt. Das ist ein Schicksal. Was ist aber, wenn unsere Hoffnung zerstört wird, weil wir an uns selber scheitern? Weil wir uns die besten Gedanken gemacht haben und die besten Wünsche an uns selber und dann an uns selber scheitern, weil wir merken, das können wir nicht. Wir steigen ein in die Geschichte von Simon Petrus. Die Geschichte von Simon hat mich so ermutigt, weil ich der Überzeugung bin, ja, es gibt Hoffnung, auch selbst wenn ich noch zutiefst scheitere. Ich habe versucht, sorry, wenn es etwas klein ist für die, die schlechte Augen haben und das noch nicht sehen können, ich komme dann später mit noch den einzelnen Texten etwas größer, also ihr müsst keine Angst haben. Einmal das Leben von Simon Petrus in einer Art Spiegelstruktur, das treffen wir oft in der Bibel an. Seine Vorgeschichte. In der Gegenüberstellung ganz unten Petrus sein Lebensende. Der Hochmut von Petrus als zweites und die Gegenüberstellung Petrus als Werkzeug, als gebrauchbares Werkzeug in Gottes Händen. In der Mitte, das spiegelt sich ebenfalls, der Zerbruch von Petrus und dann die wunderbare Wiederherstellung. Aber gehen wir da Schritt für Schritt durch. Ich werde nur aus Zeitgründen die fett gedruckten Texte lesen. Die anderen lassen wir aber nicht weg. Die werden wir einfach sinngemäß wiedergeben. Ja, seine Vorgeschichte. Was war Simon von Beruf? Wer weiß das? Fischer, genau. Und genau da hat ihn Jesus gerufen. Die erste Begegnung, sie steht in Johannes 1, Vers 40 bis 42. Sein Bruder Markus, der hat Simon gerufen und gesagt, Simon, wir haben den gefunden, den Messias. Komm. Und dann in Lukas 5, Verse 4 bis 9, lesen wir von einem enormen Fischfang, einem Wunder. Das möchte ich vorlesen. Lukas 5, ab Vers 5, Entschuldigung, Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winken ihre Gefährten in dem anderen Boot zu und kommen, um zu kommen und zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Und dann noch Matthäus 4, 18 bis 21, da lesen wir, wie eben bei dieser Tätigkeit, dem Fischen, Jesus kommt und den Simon ruft und sagt, folge mir nach. Und Simon bereit ist, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Jetzt, wir verweilen noch etwas hier. Es ist wunderschön, weil wir hier eine Geschichte haben, die irgendwie alle Elemente einer Bekehrung enthalten. Zuerst einmal die Begegnung mit dem Herrn, mit Jesus. Auch die brauchen wir heute. Ohne Begegnung mit dem Heiland kann doch kein Glaube starten. Es ist eine wunderbare Begegnung. Und bei dieser Begegnung bekommt Simon seinen neuen Beinamen. Und dann die Erkenntnis von Sünde in dem zweiten Beispiel, das wir gelesen haben. Wie wunderbar, dass Simon Petrus durch das Wunder, das der Herr vollbracht, jetzt zur Erkenntnis von seiner eigenen Schuldhaftigkeit kommt. Es ist wunderbar zu lesen, und dass er durch dieses Wunder und der Begegnung mit dem Herrn seine Sündhaftigkeit erkennt. Und das brauchen wir auch. Eine Bekehrung beinhaltet, dass wir der Sünde, in der wir leben, dass wir das erkennen und diese dann beim Herrn abladen dürfen. Ja, Jesus erlöst uns. Er ist die Lösung unseres Sündenproblems. Und dann die Berufung zum Dienst. Also der Petrus, der lässt sein altes Leben zurück Er kehrt seinem alten Leben den Rücken und beginnt ein neues Leben. Das ist der Ruf. Und wollen wir doch auch antworten mit auf diesen Ruf? Unser altes Leben zurücklassen, sind wir bereit dazu? Was heißt das, unser altes Leben zurücklassen? Ich habe lange gesucht nach Worten. Man könnte haufenweise Auswirkungen aufzählen. Das bringt aber nichts. Wichtig ist, was ist der Kern? Das alte Leben zurücklassen. Es geht darum, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet. Ja, dass mein Herz neu gefüllt wird. Und zwar, dass jemand anders den ersten Platz in meinem Leben bekommt. Das bedeutet Herrschaftswechsel. Das ist zentral und wichtig. Denn sonst können wir unmöglich bestehen, wenn Stürme kommen, wenn eben diese Hoffnung einmal angefochten wird, auf die wir setzen. Ja, der Hochmut von Petrus. Wir lesen viel von dem, aber zentral möchte ich etwas hervorheben. Und da lesen wir ganz am Schluss, bevor Jesus gekreuzigt wird, bereits in der Passionswoche, ja beim letzten Abendmahl, da versichert Petrus Jesus persönlich, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Sind alle drei Stellen etwa dieselbe Aussage und ich lese Johannes 13 ab Vers 36. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete zu ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und dann, was kommt dann? Wo endet der Hochmut und der Stolz von Petrus? Viele von uns kennen die Geschichte sicherlich, aber sie endet bei der Verleugnung. Das sind in jedem Evangelium enthalten, diese Verleugnung. Und ich lese aus Markus 14, Vers 71, da spricht Petrus, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, also Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er beginnt zu weinen. Andere Übersetzungen sagen, er weinte bitterlich. Diesen Zerbruch erlitt er darum, weil er vielleicht falsche Vorstellungen hatte, wie es im Leben laufen soll. Wie das eben laufen soll mit diesem Jesus. Was hatte er für eine Vorstellung davon, was passieren wird? Hatte doch der Herr ihm gesagt, ich muss leiden. Und Im Alten Testament sehen wir das auch. Zum Beispiel in Zacharia 9 bis 11 haben wir den leidenden Messias. In Jesaja 53 auch. Und da erst in Zacharia 12 bis 14 haben wir den herrschenden Messias. Aber es war so verankert in diesen Köpfen, dass da bereits der herrschende Messias ist. Und ich denke, das war auch in Petrus seinen Gedanken so. Und deshalb waren seine Ziele eben nicht diese von Gott. Und ist das möglich, dass in unserem Leben unsere Ziele auch nicht diese sind von Gott? Ja, auch Judas erlitt in derselben Nacht einen Zerbruch, eine totale Kapitulation, die endete im Selbstmord. Judas nahm das Geld, die 30 Silberlinge, haben wir bereits schon vor 2 Wochen gehört, der Preis für einen toten Sklaven nach 2. Mose 32, Vers 34, und warf ihn in den Tempel, nachdem er sich bei den Hohepriestern und Ältesten Hilfe gesucht hat. Also im jüdischen System, in der Religiosität, da wollte er sich irgendwie von diesem Problem erlösen. Und was haben diese zu ihm gesagt? Geh weg, das ist nicht unser Problem. Und er nimmt diesen Preis und wirft ihn in den Tempel. Und dann erhängt er sich. Ja, das ist wirklich hoffnungslos. Aber Petrus, für ihn gibt es Hoffnung selbst in diesem Zerbruch, weil er die Beziehung zum Herrn nicht unterbricht. Er entzieht sich auch nicht der Gemeinschaft mit den anderen Aposteln. Weil wir lesen, dass sie sich verschanzten, gemeinsam. Und dann, als sie hörten, jetzt ist er auferstanden, geht er sofort, macht sich auf. Er macht sich auf und was mich so tröstet, in 1. Korinther 15, Vers 5 steht oder lesen wir, dass der Herr dem Simon Petrus als erstes begegnet ist und dann den Elfen. Das ist für mich so etwas Wunderschönes, was herausleuchtet. Ja, nicht nur Simon, der seine Beziehung nicht verlässt, nein, Gott stellt sich zu ihm. Er verlässt ihn auch nicht. Und jetzt kommt diese Wiederherstellung. Und zwar lesen wir in Johannes 21. Als sie nun ans Land ausstiegen, dem geht voraus, dass sie eben wieder am Fischen waren, sehen sie ein Kohlefeuer legen und Fisch und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller Fische, 153 auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und der ganzen Situation geht etwas voraus, eben dass sie auf dem Wasser waren und fischten. Und als Jesus das vom Land sah, spricht er zu ihnen, denn jetzt kommt wieder eine Parallele, das hatten wir ja schon mal bei der Bekehrung, sie haben nichts gefangen. Ja, und auch da, sie haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und er spricht, mach das Netz mal auf die andere Seite. Und sofort, umschloss eine riesige Menge Fisch, das Netz. Und dann haben wir noch ein verblüffendes Ereignis. Simon, er war nackt, lesen wir, kleidet sich an, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer, dort wo der Herr steht. Ja, hatten wir nicht diesen Simon schon einmal auf dem Wasser? Und als er dann seinen Blick nicht mehr auf den Herrn richtet, sinkt er. Auch das wieder eine verblüffende Parallele. Und dann kommt dieser klitschnasse Petrus ans Land. Und ich denke, um diese Jahreszeit war es nicht warm. Und muss sich an einem Kohlefeuer wärmen. Brannte nicht das Kohlefeuer schon da bei der Verleugnung? Hat er sich nicht bei der Verleugnung schon an einem Kohlefeuer gewärmt? Was kommen da für Dinge zusammen? Ja, die Fische umschlossen das Netz und das Netz war voll. Was erinnert wohl Petrus? An was wird Petrus wohl erinnert? An die erste Begegnung, an sein Sündenproblem, das durch den Herrn gelöst ist. Und dann schwimmt er und hat nur noch einen Fokus zu Jesus. Er schaut nicht mehr auf die Umstände. Das ist gewaltig. Und dann kommt er an am Land und merkt, ja, ich bin gescheitert. Ich habe den Herrn verleugnet. Ich habe nicht gehalten, was ich gesagt habe. Und Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich mehr als jene? Dieses Wort, liebst du mich, das wissen wir vielleicht, das ist Agapeo. Und das ist eine vollkommene Liebe. Also wirklich eine, das wurde auch, ich habe mal gelesen, im Sprachgebrauch, im griechischen Sprachgebrauch kaum gebraucht. Eigentlich war Phileo das übliche Wort oder was auch immer, Eros oder ja, was da alles gibt. Aber Agapeo, das war wirklich etwas ganz Besonderes. Und Petrus kann er jetzt antworten, ja, ich liebe dich mit allem, was ich habe. Nein, er hat gemerkt, ich genüge nicht. Ich kann nicht auf mich und auf meine Kraft bauen. Das funktioniert nicht. Und das dreimal, wie bei der Verleugnung. Spannend, wie Jesus mit diesem Petrus da vorgeht. Sanft. Er hat ihn zuerst ausgelesen von den Jüngern bei der Begegnung. Und ich kann mir vorstellen, dass da einiges besprochen wurde. Und dann diese wunderbare Begegnung mit dem Wasser, mit den Fischen, mit dem Kohlefeuer. Alles erinnert Petrus wieder. Und dann kommt jedes Mal nach den drei Fragen eine Aufgabe. Weide meine Schafe. Er bekommt einen gewaltigen Auftrag. Ja, Jesus möchte ihn brauchen und er möchte auch dich brauchen, aber nicht deine Kraft. Verstehen wir, dass wir viele gute Sachdinge bewirken können mit unserer Kraft, mit unserer Klugheit, aber wenn sie nicht von Gott gewirkt sind, dann werden diese Werke verbrennen. Ja, eine wunderbare Wiederherstellung. Und so sehen wir, dass Petrus ein Werkzeug in Gottes Händen sein konnte. Denn nach der Auferstehung des Herrn, da wurde Petrus ein wunderbares Werkzeug. Und mich hat echt zutiefst bewegt, was in dem fettgedruckten Apostelgeschichte 3, Vers 12, was er da gesagt hatte. Ich lese das vor. Es ging voraus die Geschichte, dass Petrus den Gelähmten an der Pforte, die berühmten Worte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf und geh. Das ging voraus. Und der Lahme, der nahm ja sofort, wurde stark, nahm seine Matte und ging. Als aber Petrus es sah, Apostelgeschichte 3, Vers 12, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr uns so gespannt an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Das ist für mich ein Wunder, dass Petrus, der so ein von selbst Eingenommenheit strotzte, das sagen kann, nachdem er so viel mit dem Herrn gewandelt ist und durch diesen Zerbruch ging und dann wieder hergestellt wurde, durfte er ein Werkzeug werden, das nicht auf sich selbst schaut, sondern auf den, der alles erduldet hat, auf Jesus Christus. Wir lesen aber auch in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 40, die Predigt, in der dann 3000 Leute zum Glauben kamen. Ich denke mal an einem Tag. Oder in Apostelgeschichte 9, 36 bis 40, diese krank gewordene und danach verstorbene Tabitha, die dann, als Petrus in der Nähe war, er zu ihr ging und sie auferweckte vom Tod. Das ist einfach ein Wunder, dass Petrus so ein Werkzeug werden durfte, wiederhergestellt. Und dann eben doch noch. Ja, Jesus hat ihm ja gesagt, vorausgesagt, du wirst mir einmal folgen. Und so kam es auch. Petrus wurde auch ein Märtyrer. Wir lesen aber von diesem Märtyrium nichts in der Bibel, aber was wir lesen, ist, dass in Johannes 21, Vers 18 bis 19 sagt der Herr zu ihm, du wirst hingehen, wo du nicht willst, und du jemand anders. Ich glaube, ja, jetzt bin ich wieder da. Und dann, in was mich einfach noch bewogen hat, fett hervorzuheben und vorzulesen, ist im zweiten Petrusbrief, wo Petrus merkt, mein Abscheiden ist nahe, da sagt er in Vers 13, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich habe diese Worte so wunderbar gefunden, weil er ein Zelt erwähnt für seinen Leib. Es ist nur eine Zwischenstation hier auf der Erde. Was haben wir hier zu verlieren? Was ist für unser Besitz schon? Wir haben vor kurzem gehört, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Ja, das ist wirklich so. Von unserem Besitz nehmen wir nichts mit. Meine Cousine hat einmal gesagt, ich fand das so schön, wir sind nur eine kurze Zeit hier. Und was ist das Leben hier auf Erden? Es ist wie eine Wanderung. Ich muss hier nichts bewirken oder ich muss hier nichts verwirklichen. Ich darf so leben, dass es wirklich nur eine Zwischenstation ist. Und danach kommt etwas viel Größeres und viel Herrlicheres. Ja, das ist unsere Hoffnung. Ich möchte am Schluss nochmal auf diese Anfangsfragen eingehen. Ich habe es leider nur ganz kurz eingeblendet, aber das macht jetzt nichts. Gibt es Hoffnung auf Errettung? Ja, in vielen Gesprächen, die ich führte mit dem einen oder anderen, da kam immer wieder die Frage, ja, gibt es denn nicht mehrere Wege? Gibt es nicht auch irgendwie einen anderen Weg? Vielleicht der Buddhismus, keine Ahnung, Reinkarnation, ein neues Leben, das man dann auch gut führen soll und irgendwann das Nirvana ausgelöscht. Was für eine Hoffnung. Aber nein, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das schließt wirklich alles andere aus. Es gibt keinen anderen Weg außer Jesus. Und ja, es gibt diese Errettung. Wir haben am Anfang dieses Thema der Bekehrung angesprochen. Wenn wir uns wirklich dem Herrn zuwenden, unsere Sünden bekennen, so wie das 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Das ist Wahrheit. Wir dürfen zu ihm kommen und er vergibt uns unsere Schuld. Ja, es gibt Errettung. Und ja, dann, wenn wir das machen, so wie Petrus das erkannt hat, ich bin ein sündiger Mensch und mit diesem Problem dann nicht in der Religion sucht, sondern zu Jesus kommt, dann gibt es wirklich eine Wiedergeburt. Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, wundert euch nicht, wenn ich euch sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, wenn wir nicht von Neuem geboren werden, werden wir nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist eine ernste Sache. Die Wiedergeburt ist zentral. In 1. Petrus 1, ab Vers 3, da lesen wir die Verse auf diese Frage noch. Und ich finde es so schön, dass das in 1. Ich habe einfach 1. Petrus, weil es Petrus ist, genau. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ja, das ist unsere Hoffnung. Wenn wir die Hoffnung voll und ganz auf Jesus, den Anfänger und Vollender, setzen, dann werden wir am Ende unseres Lebens erwartet. Es ist schlimm, wenn niemand wartet auf einen. Ich habe das einmal erlebt. Ich war ein Jahr in Bülach allein in einer Wohnung, gerade ausgezogen von zu Hause, einen schlimmen Lastwagenunfall im Geschäft, in der Probezeit oder während der Probezeit, die Beziehung zu meiner lieben Sarah damals nicht mehr. Wir haben unsere Beziehung gestoppt und eine Pause gemacht. Und es war in dieser schwierigen Situation niemand zu Hause, hat niemand gewartet. Ist schlimm, wenn wir das für unser Leben sagen müssen, wenn am Ende unseres Lebens niemand wartet. Ich hoffe nicht für uns. Ich hoffe für uns alle, dass wir mit Freuden abscheiden können und sagen, Halleluja, jetzt wartet Jesus. Am Ende von meinem Leben werde ich ihn sehen. Die zweite Frage: Gibt es Hoffnung auf ein göttliches Wirken in meinem Leben? Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich halte es aber für recht, und jetzt kommt wieder dieses Zelt. Solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Lager... Entschuldigung, Und ich bin verrutscht, Entschuldigung, ich war da beim anderen Punkt. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Es setzt voraus durch die Erkenntnis dessen. Also diese Begegnung wieder. Wir müssen diese Begegnung mit Jesus haben und ihn erkennen. Und dann wirkt seine göttliche Kraft alles zum Leben. Ja, es gibt ein göttliches Wirken in unserem Leben. Auch wenn ich versage. Ja, Jakobus 3, Vers 2, da steht, ich zitiere nur kurz, wir alle straucheln oft. Ja, es ist normal, dass wir scheitern werden. Scheitern gehört dazu im Leben. Aber wichtig ist eben, dass wir wie Petrus nicht aus der Beziehung mit dem Herrn aussteigen. Dass wir nicht aus der Beziehung mit unseren Geschwistern aussteigen. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen. Ja, nur du hast Worte des lebendigen Lebens, des ewigen Lebens. Das konnte auch Petrus sagen. Als alle gingen und nur noch die Jünger übrig blieben, fragtest du sie, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus sagte, nein. Wohin sollen wir denn sonst gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und das sagen wir auch heute. Wohin sollen wir gehen? Wir gehen zu dir, Jesus. Wir kommen zu dir. Heute Morgen. Wir möchten nicht mehr länger unsere eigenen Gedanken und unseren eigenen Lüsten nachgehen, sondern auf dich schauen und unser Leben mit dir verbringen und auf dein Kommen hoffen und uns freuen. Wir loben und preisen dich, unser Jesus, dass du wiederkommen wirst. Diese Hoffnung tragen wir jeden Tag in uns. Und das ist auch der Grund, warum wir zusammenkommen. Weil wir an diesem Sonntag die Auferstehung feiern. Jeden Sonntag feiern wir die Auferstehung. Du bist am ersten Tag der Woche auferstanden und lebst. Wunderbar. Wir freuen uns auf dich, loben und preisen dich, auch jetzt mit diesen Liedern. Amen.